Grüß euch miteinander zu einer weiteren Folge vom Podcast Bus 33. Guten Abend, Jan.
Guten Abend, Domi.
Wir sind zu zweit hier im Filmhaus. Da, wo du arbeitest, haben wir schon eine Menge Podcasts aufgenommen. Und wir haben heute etwas ganz Klares vor. Also wir haben ein klares Ziel.
Genau, wir sind kurz vor der Tour de Suisse.
Genau, und die wollen wir euch ein bisschen näher bringen. Wir wollen vorher schauen auf die Tour de Suisse. Aber zuerst zum Einstieg, Jan, muss ich dir gleich nochmal schnell erzählen, warum dass ich das Velofahren so liebe. Ich bin jetzt heute, also es ist Mänti, Pfingstmänti-Abend, wo wir das aufnehmen. Und es war ja ein sehr schöner Tag gewesen. Und ich bin vorhin daheim losgefahren und dann so durch das Nordquartier und aus den Gärten hat es geschmeckt. Die Leute sind draussen am Brätchen, man hat Gelächter gehört, die Kinder sind rumgesäckelt. Entlang der Hauswand, weißt du, spürst vom Boden und von der Hauswand spürst du die Hitze vom Tag.
Langsam die Wärme,
genau. Nachher geht es der Aargau, staltet es dir ab, du spürst irgendwie die Luft auf der Haut, grossartig. Und nachher, sobald du unten an die Aare kommst, spürst du plötzlich so das Kühlen von Aare. Du schmeckst Aare. Dort beim Hammam hat es ja noch so recht viele Bäume. Dort wird auch die Luft sofort besser. Und bei Gelateria eine riesen Schlange, die Leute, die noch das Glas nehmen. Also man spürt, man schmeckt. Und man fühlt so richtig einfach alles. Es ist grossartig.
Man kommt alles mit über oder auf dem Weg.
Ja. Und so die Sonne, die untergeht und so durch die Bäume durch, das Licht sich so bricht, das ist traumhaft. Und das hat man wirklich sonst nicht.
Das ist auf jeden Fall, also das kann man sehr gut nachvollziehen. Also ich bin natürlich auch mit dem Velo gekommen.
Hast du das nicht so? Vielleicht es gibt ja immer auch so Momente, wo man es vielleicht besonders magisch erlebt, wie ich jetzt heute Abend. Und manchmal nimmt man so vielleicht, oder ist man in Gedanken schon bei der Aufzeichnung vom Podcast. Wie ist es dir gegangen?
Also, da es nicht so viel Verkehr hat, habe ich mich auch ein bisschen auf den, darauf. Aber ich bin kurz Hosen gefahren und der Fahrtwind und so. Manchmal, wenn ich halt hierher fahre, am Morgen muss ich mich mehr einfach auf die vielen Autos konzentrieren,
ja,
dann
ist es
ein wenig.
Jetzt hat es wirklich sehr wenig Verkehr gehabt. Aber viel Verkehr gibt es jetzt auf der Schweizer Straße, zumindest wenn die Tour de Suisse durchfährt. Man hat schon gesagt, in dieser Folge schauen wir vor auf die Tour de Suisse und in dieser Folge kann Marlene Reusser eine Frage fast nicht beantwortet. Noemi Rüeg erzählt euch, wie es ihr geht nach dem Schlüsselbeinbruch. Ihr gehört vom Stefan Küng, warum es schwierig ist, in eine Fluchtgruppe zu gehen, respektive eine Fluchtgruppe zu planen. Und dann geben wir euch einen ganz besonderen Einblick in das Schweizer Veloteam Tudor. Wir reden nämlich mit dem Tudor-Teamchef Raphael Meyer.
Ja, dann fahren wir doch los.
Bus 33. Tour de Suisse steht vor der Tür. Am Donnerstag, 12. Juni, geht es los. Und zum allerersten Mal, Jan, nicht mit dem Mannenrennen zuerst, sondern zuerst mit dem Frauenrennen.
Genau, es ist neuerdings Ladies First. Also es startet die 4-Frauen-Etappe zuerst. Am Donnerstag geht es los in Gstaad. Und es geht so richtig zur Sache, nämlich es ist echt wirklich eine Bergetappe von Gstaad nach Gstaad, und zwar über Sannemöser, was schon ein gebiger Aufstieg ist dort. Und dann geht es über den Jaunpass, das sind wirklich irgendwie 7-8 Kilometer, wirklich voll der Pass. Und dann hinten durch den französisch sprechenden Teil wieder zurück auf Gstaad. Das ist so der Einstieg, also da wird es, glaube ich, schon Kämpfe geben für Bergpreis, Jungfahrerinnen und natürlich, es wird auch schon wirklich um das Leader-Jersey gehen hier. Es wird nicht irgendwie Sprinterin das mal so ein bisschen auslehnen. Und dann geht es am nächsten Tag weiter von Gstaad nach Sursee. Das ist zwar eine hügelige Etappe, aber mit einer Sprintankunft. Dann von Sursee nach Küsnacht am Rigi. Auch dort hügelig, aber eine Sprintetappe. Und dann am vierten Tag, am Sonntag, gibt es dann wieder ein Rundrennen in Küsnacht, was natürlich auch immer für Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist, weil es mehrfach, mehr, malige Durchfahrten gibt. Und das ist wirklich, bin ich schon abgefahren, das ist wirklich, die hat es recht in sich. Also es gibt,
warum?
Es gibt sowohl einen kurzeren so Berg drinnen in dieser Runde und dann gibt es wirklich kurz vor dem Ziel, geht es auf das Michelskreuz, das habe ich vorher nicht gekannt. Und das sind wirklich so Serpentinen, ich glaube nur 6 Kilometer, aber es geht wirklich auf, es ist steil, hat Serpentinen und von dort ist es wirklich so eine schnelle Abfahrt, ein See und dann wieder auf die Küsnacht. Also es ist wirklich, die hat es wirklich in sich, sie glaube 125 Kilometer, 2 Runde und weil sie es zweimal machen, wir kennen die ja auch schon, kennen es schon sehr gut hier in der Abfahrt und als ich es begann, habe ich auch Demi Wollering schon gesehen, wie sie dort, das war im Rekord machen gewesen. Also das ist wirklich eine spannende Etappe dort.
Und dort kann man dort auch viele Leute erwarten, oder kann es sein, dass dort auch viele Leute entlang dem Aufstieg stehen?
Genau, weil es natürlich nicht so ein langer Aufstieg ist und dort voll in der Region dort, ist es wirklich schön mit diesen Serpentinen. Man kann sich dort platzieren. Oben auf dem Michelskreuz hat es auch so eine Kirche, wo wirklich so ein bisschen, was du sehr gut kennst von Schwarzenburg, mit dem Käppel. Es ist wirklich so eine, sicher so eine Hochzeitskirche. Es ist dort wirklich so oben drauf. Du siehst so auf die Zehen hinten, runter, Berge. Also dort, und am Sonntag, und sie kommen zweimal die Frau und dann am Nachmittag noch die Männer. Also da wird, die, da wird sich stimmig sein.
Das klingt wunderbar. Du bist ja jetzt dieses Jahr auch wieder mit dabei, Tour de Suisse. Kannst du schnell sagen, was werden so deine Aufgaben sein?
Ja, es fährt schon am Mittwoch bei uns an. Samuel und ich werden zusammen mit dem Benny, unserem Fahrer, am Mittwoch Anreise auf die Stadt, weil es fährt wie üblich mit der Teampräsentation an, was man halt mit den Frauenteams. Und dann ab dem Donnerstag sind wir eigentlich on the road. Sie vor... Also, vor dem Rennen Stimmungen einsammeln, also ich habe mehr so interviewmässig das Foto und dann tun wir die Etappen bildlich dokumentieren, im Ziel natürlich auch und dann das möglichst schnell auf die verschiedensten Social Media Webseiten und so.
Genau, und der Sam, der tut jetzt noch ein bisschen vorschlafen, der ist jetzt heute Abend nicht dabei, aber er ist gleich ein bisschen dabei, weil wir ihn vorgängig angefragt haben, ob er euch uns eigentlich sagen könnte, was denn die besten Spots sind zum Fotografieren. Der Sam, für alle, die ihn noch nicht kennen, der Sam Buchli ist der Tourfotograf, der offiziell, und er muss sich natürlich vor diesen Etappen und vor der ganzen Tour immer noch gut überlegen, was könnte spektakuläre Bilder geben. Und das haben wir jetzt von ihm wollen wissen, und er hat uns da etwas dazu geschickt.
Was mich an der Tour de Suisse natürlich am meisten freuen, ist zu fotografieren. Wir fahren durch eine grandiose Landschaft, wo es sicher sehr viele Foto-Opportunitäten wird geben. Ob es an der ersten Etappe am Jaunpass mit der Fluchtgruppe ist oder Etappe 3 und 4 bei den Frauen um die Seen, der Egerisee, der Zugersee, der Vierwaldstättersee. Das wären sicher ganz, ganz schöne Orte, sie für Bilder zu machen. Ich glaube auch, dass das Michaelskreuz, wo man ja zweimal drüber fährt, ein Highlight wird sein. Ich denke, es wird dort sehr viele Leute haben und folglicherweise ein super Ort zum Bilder machen sein.
Das ist also der Eindruck vom Sam Buchli.
Ich weiß nicht, ob du das auch so gehört hast, aber ich habe schon wieder gehört, dass er sagt, Jaunpass. Der Jaunpass. Das
genau, das könnte man konsequent durchziehen. Der Sam ist ja, das haben wir vorhin noch unterschlagen, der ist ja häufig mit dem TÜV unterwegs. Und der TÜV hat ja nicht zwei Rädchen, sondern...
3. Und die Frage ist, ob man mit 3 Rädchen noch von einem TÜV reden kann.
Ja, aber, das ist die Frage, ja.
Aber zumindest ist er jetzt seit letzter Tour de Suisse, das ist sozusagen ein Update für dich, ist er jetzt eigentlich auf allen Etappen auf dem TÜV dabei, was natürlich ihm die Arbeit auch einiges einfacher macht, weil wirklich so extrem, er ist eben in den Fahrer innen und früher war es immer so, dass wir ein bisschen kämpfen mit der Tourpolizei, wenn er denkt, dass er auf einen TÜV kann, weil dann auch denen gefällt, die Sicherheit kennen.
Und ich sehe mich auch so ein bisschen in der Rolle vom sorgenden Vater, der daheim bleibt. Und da ist also schon auch eine gewisse Beruhigung um, dass der Sam auf 3 Rädern unterwegs ist und nicht nur auf 2, weil das ist schon immer scheiss gefährlich. Da sind wir sehr froh. Also, Jan, natürlich das Herz von jedem Velorennen sind die Fahrerinnen. Wie sieht es jetzt da aus? Wie ist da die Ausgangslage?
Also das Fahrerfeld, Fahrerinnenfeld von der Tour de Swiss Women ist wirklich sehr super aufgestellt. Also es ist, ist fast alles, was Rang und Namen hat, eigentlich am Start. Ich denke, so Top-Favoritinnen, sie hat sicher Demi Vollering, die sowohl schon Tour de Suisse gewonnen hat wie Tour de France und fast alles andere. Mhm. Dann aus Schweizer Sicht würde ich natürlich sicher auch Marlen Reusser dazu zählen.
Die vor 2 Jahren gewonnen hat.
Wo ja auch schon gewonnen hat und in einer bestechenden Form ist. Sie kommt mittlerweile den Berg auf wie ein Berggeiss. So, also wirklich, dass sie eigentlich vom Zeitfahren herkommt, extrem stark, wie sie das Jahr unterwegs ist. Dann ist mit der Katharina Vendôme auch die letztjährige Tour de France-Siegerin am Start. Ich muss sagen, bei ihr war die Saison, glaube ich, bis jetzt sehr enttäuschend gewesen, aber das kann ja noch kann sich wandeln. Ihr Ziel ist sicher auch die Tour de France, die ja dann noch kommt. Dann ist auch die Pauline Ferrand-Prévot am Start. Sie, die jetzt ja für das Team Wiesmann-Liesebike gefahren ist, sie hat ja eigentlich alles, was es gibt, gewonnen. Sie war Radquer-Weltmeisterin, sie war auf der Straße Weltmeisterin, sie ist jetzt die letzten Jahre Mountainbike gefahren, aber nach ihrem Olympiasieg in Paris ist sie jetzt wieder sozusagen auf die Straße zurückgekommen und hat irgendwie ein Rennen gebraucht, um sich wieder dran zu gewöhnen und ist, ist unglaublich stark schon wieder dabei. Niamh Fischer-Black vom Team Little Track, früher war sie auch bei SD Works gewesen. Sie hat auch schon die Tour de Suisse Etappe gewonnen, ist das Jahr in der Vuelta 6. geworden, also muss man sicher auch damit rechnen. Und grundsätzlich, ich verfolge echt Frauenrennen mindestens so stark wie die Männerrennen und habe es eigentlich oft auf das Zeitchen wirklich spannender gefunden. Das letzte Jahr hat es ein bisschen abgenommen mit dem, weil einfach in dem Team SD Works so eine extreme Zusammenschlussmacht war. Ja. Und das ist jetzt wieder das Jahr eine Entwicklung, die so viele Teamwechsel gegeben hat, was wirklich auch wieder extrem spannend macht. Und ich glaube, also der Tour de Suisse, das wird super vom wirklich Start im Stand geht es schon an den Möser auf, also es wird vom ersten Kilometer wird das spannend.
Ja, und eben SD Works, das Riesenteam, das du jetzt gerade angesprochen hast, wo ja früher Marlen Reusser eben auch noch war, das ist auch noch spezielle Ausgangslage, die jetzt dort nicht mehr dabei ist. Was mir auch noch aufgefallen ist, letztes Jahr beste Schweizerin ist Elise Schabe gewesen.
Ja,
auch sie eine, die man immer muss auf der Rechnung haben muss.
Genau, also die Schweizer Fahrerinnen, das ist natürlich noch nicht mit der Marlen abgeschlossen. Genau, die Elise Schabe ist auch in einer super Form. Sie hat jetzt gerade vor wenigen Tagen eine Etappe gewonnen. Sie ist jetzt neu, sie hat auch Team gewechselt, eben wie fast alle Fahrerinnen. Sie ist jetzt im Team FDG und fährt dort jetzt die Tour de Suisse höchstwahrscheinlich für Demi Vollering, die ja auch in diesem Team ist. Aber sie ist wirklich auch in super Form. Noemi Rüeg, die du schon angesprochen hast, von EF, die auch in der super Form war in der Frühling, die Tour Down Under gewonnen hat. Was ein bisschen schade ist aus Schweizer Sicht, ist, dass das Team Uno X nicht in der Tour de Suisse startet, weil Linda Zanetti, junge Designerin, die ich auch sehr spannend finde, ist ein ähnlicher Fahrtyp auch wie Noemi.
Sie sind die Norweger, oder?
Genau, es ist das norwegische Team. Ja. Genau. Und das Jahr ist halt noch das letzte Jahr, wo Tour de Suisse Frauen noch nicht in der obersten Liga sozusagen ist und dann können eben Team noch wählen, ob sie mitfahren wollen.
Ja. Ja, und mit dabei ist das Team Nexetis, es ist ein Continental-Team, also nicht in der obersten Liga. Und dort hat es 4 Schweizer Fahrerinnen dabei, unter anderem die Jasmin Liechti. Und die kennt ihr schon aus einer früheren Folge vom Podcast Bus 33. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, geht doch zurück und hört die. Das ist wirklich eine zeitlose Folge. Dort lernt ihr die Jasmin Liechti auch ein bisschen besser kennen. Und wenn ihr dann auch am Streckenrand steht oder am Fernsehen die Rennen mitverfolgt, dann wisst ihr ein paar Sachen mehr als alle anderen.
Genau, wir waren eigentlich fast die Ersten gewesen, wieder mal, wo das sozusagen sie haben so ein bisschen entdeckt für die grosse Öffentlichkeit. Es ist dann eigentlich fast nur noch oder nur auf der Bahn gefahren und hat uns dann noch erzählt, wie sie lehrt für die Schule während der Bahnrennen und dann ist sie ja an der Weltmeisterschaft in Zürich bei den Jungen eigentlich schon um eine Medaille mitgefahren im Zeitfahren, also das ist ein Stern, der aufgeht.
Ja, definitiv. Und bei dem Team, der Direktor Sportiv ist der Eddie Telser, ein alter Bekannter, wo da also als DS im Auto hockt von dem Team.
Und wirklich gespannt bin ich wirklich auf Noemi Rüeg, die jetzt wirklich so eine tolle Saison, wie ich schon erwähnt habe, angefangen und hast dann aber Ende April an der Flèche Wallon heftig gestürzt, hat Schlüsselbein gebrochen, Operation gehabt und ist seitdem eigentlich wieder am Trainieren gewesen, aber ist eigentlich nie mehr an einem Rennen gewesen und wird Tour de Suisse sozusagen ihr Comeback geben. Und wir können hören, wie die Noemi so kurz vor der Tour de Suisse zu Weg ist.
Ich freue mich sehr fest auf Tour de Suisse. Mir geht es auch wieder sehr gut nach meiner Operation, nach meinem Schlüsselbeinbruch. Es ist wirklich die Erholung so verlaufen, wie man es sich erwünscht hat. Und ich habe jetzt keine Einschränkungen mehr, keine Schmerzen, kann alles wieder ganz normal machen. Und ja, Trainings, die letzten paar Trainings waren jetzt auch sehr gut gewesen. Und ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich wieder auf dem gleichen Formstand wie vor dem Sturz. Genau. Ja, meine Ziele für Tour de Suisse sind sicherlich um eine Etappe zu kämpfen. Ich glaube, so die ersten drei Etappen liegen mir eigentlich sehr gut. Und ja, da ja, bitte so weit vorne wie möglich mitmischen. Und wäre natürlich ein riesen Highlight, wenn man so vor Heimpublikum könnte einen Sieg einfahren. Das wäre wirklich mega. Und ja, sonst schauen wir sicher auch ein bisschen aufs GC. Entweder, ja, je nachdem, wie es mit mir geht, kann ich es auch noch probieren am letzten Tag. Und sonst, ja, sicher mit der See drin. Genau. Ja, und das Spezielle an der Tour de Suisse, würde ich sagen, ist schon einfach, dass es daheim ist. Ich meine, für uns als Profis, wir sind so viel unterwegs, wir sind so viel am Umeinanderreisen und haben eigentlich Rennen immer nur im Ausland. Und dann ist es umso schöner, wenn man ja, ein Rennen kann fahren kann, daheim, wo so nahe ist von daheim, wo alle Freunde und Familie auch schauen können und das halt könnt so hautnah miterleben. Oh, ich glaube, das ist schon etwas Spezielles, weil ja, für sie, die können es sonst auch immer nur einfach im Fernsehen verfolgen und ich glaube, es ist mega cool für Zuschauer, dass sie uns so nah erleben können. Und ja, für mich ist das immer ein riesen Highlight, auch einfach die Kanik. Es ist ja irgendwie auch so ein Stolz am Team gegenüber, so ein bisschen unsere schöne Schweiz zu zeigen und ja, einfach ein riesen Highlight. Ja, ich freue mich mega und genau, hoffe ihr auch und freue mich dann euch zu sehen.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es der Noemi wird laufen an der Tour de Suisse. Eine andere Schweizer Fahrerin, die wir ja auch schon erwähnt haben, wo sicher für sie auch eine spezielle Angelegenheit ist, an der Tour de Suisse zu fahren, als eben vorgängige Siegerin von der Tour de Suisse. Und wenn man ein bisschen den Radsport verfolgt, Marlin ist schon die Fahrerin, die vielleicht auch am grössten, neben der Yolanda Neff, vielleicht wo am grössten medialen so ein bisschen Aufmerksamkeit steht. Und darum haben wir echt von ihr wissen, wie das für sie ist, wenn sie jetzt in der Tour de Suisse startet als Favoritin.
Da ist Druck an der Erwartung. Und ich frage mich oft so im Leben, wie äußert sich eigentlich Druck? Weil man hat immer von Druck, aber manchmal checkt man gar nicht, wie der daherkommt. Und auch hier, I don't know. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, am Schluss kannst du ja auch nur einfach ein Rennen fahren. Vor allem im Road-Cycling ist es gar nicht mal so einfach, die zu gewinnen. Es sind sehr viele Faktoren, die mitspielen. Und ich glaube, ich bin da oben gar nicht so angespannt. Eher mit mehr Freude und Konzentration unterwegs. Also ich denke nicht unterwegs, oh, ich muss das ja jetzt gewinnen. Wo alle wollen ja das, oder alle denken, ich gewinne das oder so. Ich bin einfach konzentriert auf meine Aufgabe in diesem Moment und wahrscheinlich, wenn nachher das so in der Schweiz ist, wo auch im Strassenrand, dann gebe ich mir besonders Mühe, würde ich mal denken, aber ich gebe mir immer Mühe. Ich weiss nicht, ich kann die Frage fast nicht beantworten.
Also sie hat sie ja doch eigentlich auf eine sehr gute Art beantworten.
Ja, nämlich wieder mal sehr einfach ehrlich und offen und es sind nicht die Plattitüden und einfach die Sprüche, die man sonst häufig hört, sondern es gibt dem wirklich einen Einblick. In dem Sinn, ja, auch an dieser Stelle einmal mehr. Merci vielmals für deine Offenheit, Marlene, weil gerade mit dem Druck ist ja schon so etwas, was man sich von außen halt auch wie gar nicht kann vorstellen. Und dazu gehöre ja, ich weiss eigentlich auch gar nicht. Finde ich mega spannend.
Und was natürlich eben auch dazukommt, ist, es ist ja nicht nur eine frühere Siegerin, sondern sie hat ja auch eben mir gesagt, es hat sehr viel Teamwechsel gegeben. Marlene fährt jetzt für das spanische Team Movistar, wo ja und es seit langem ein Männerteam hat und ist dort wirklich eigentlich die unangefochtene Leaderin, vor allem jetzt so, wenn es um die Rundfahrten geht. Bei den Frühjahrsklassikern ist sie dort noch so ein bisschen geteilt, was sich ihr auch entgegenkommt. Und das erhöht natürlich auch den Druck, wenn man nicht mit einer Demi Vollering zum Beispiel zusammen im Team ist.
Wahrscheinlich eben auch im Team drin, oder? Also wir haben jetzt vor allem geredet vom Druck von außen, die Medien, die Fans, die Familie, alle die am Strassenrand stehen. So die Erwartungshaltung zu Heimrennen, aber es gibt ja eben auch einen Druck von innen.
Genau, eben wenn das ganze Team eigentlich so aufgestellt ist, dass man dir hilft, aber du die bist, wo muss es liefern, dann hast du natürlich du den ganzen Druck. Und darum haben wir auch von der Marlene wollen wissen, eben, wie das für sie jetzt ist mit dem Teamwechsel und den verschiedenen Teamwechseln, oder was es gegeben hat. Und da hat sie uns natürlich auch einen größeren Einblick gegeben, dass sie dort mit drin ist.
So SD Works, wo so die Übermacht ist gewesen bei den Frauen im Frauenradsport, hat sich absolut zerstreut auf verschiedene Teams verteilt und ich glaube, das ist super cool. Also es gibt jetzt wirklich eine Konkurrenz, wo gross ist und Teams, wo verschiedene Faktoren, verschiedene Sachen können spielen und dort verschiedene grosse Leader gegeneinander antreten, anstatt dass sie vom gleichen Team sind, was ja wirklich eine lustige Situation ist in den letzten zwei Jahren oder so. Ich glaube, das ist, ich habe das auch sehr, sehr positiv erlebt und ich glaube, meine Kollegin ebenso. Also ich glaube, Demi hat auch sehr Freude an ihrem Move zu FDJ. Ich glaube, Anna hat Freude zurück zu sein. Für sie ist das auch als daheim SD Works. Sie hat die Lücke können gehen dort. Also es ist wie, ich glaube, alle sind zufrieden und ich hoffe, die Zuschauer und auch. Also Win. Stimmt, ich werde korrigiert vom Änderung. Vielleicht nicht Win für SD Works, wo jetzt etwa 20, 30 Siege weniger hat pro Jahr.
Es ist spannend, wie Marlene das so von innen zeigt. Und ich glaube auch, es hat auch ihre Freundschaft, die man ja schon gespürt hat, zwischen der Demi und ihr auch gar nicht irgendwie abgebrochen. Da ist es fast einfacher geworden, wenn man in zwei verschiedenen Teams unterwegs
ist. Ja, und was so schön ist, ist der Einwand von Hendrik, oder? Das ist ihr Freund und Coach. Habe ich das, genau. Das richtig im Kopf, der Hendrik Werner. Sehr schön, dass er da mitlässt und gerade drin korrigiert. Finde ich sehr spannend.
Genau, aus Teamsicht, nicht nur, weil es Marlene natürlich aus der Fahrerinnen-Sicht gesehen.
Ja, genau.
Und eben, Demi wird auch wieder im Start sein und sie ist auch extrem in Form und höchstwahrscheinlich die grösste Konkurrentin und wahrscheinlich kennt Marlene kaum eine andere Fahrerin so gut. Darum ist es natürlich auf der Hand gelegen, da nachzufragen.
Ich teile die Einschätzung absolut, dass Demi meine grösste Konkurrentin wird sein, ihr tut es jetzt. Ohnehin, so egal, wer noch am Start steht im Moment, würde ich sagen. Ja, auf selbstverständlich bin ich sehr ruhig. Ist kein Zeitfahren, ihr tut es jetzt das Jahr. Heimat Studebeck. Ich verstehe nicht, warum. Es ist los.
Hey, Matt Studebeck. Ich bin dafür, dass man T-Shirt macht mit Heimat Studebeck. Grossartig.
Hopp, Heimat Studebeck.
Hopp, Heimat Studebeck. Ja, gibt es eine Antwort auf das Heimat Studebeck?
Warum? Dass es keine Tour-de-Suisse-Frauen keine Zeitfahren hat?
Ja. Sonst hört man doch immer, ja, man schaut doch ein bisschen, dass es ja, attraktiv ist und dass vielleicht die eigenen FahrerInnen auch mal die Chance haben, sich zu zeigen und so. Das wäre da jetzt auf der Hand gelegen.
Ja, hat man sich beim David Losli noch nachfragen und ein Einspielen machen. Vielleicht zum David und du, das weiss da ein bisschen in Schutz zu nehmen, sozusagen, oder es ein bisschen abzufedern. Es ist jetzt eigentlich bis jetzt immer ein Zeitfahren gegeben und es ist wirklich oft eines der einzigen Zeitfahren gewesen auf dem Frauenradkalender in den Rundfahrten. Wieso das ist jetzt das Jahr, vielleicht müsste ich tun, dass wir Frauen auch 5 oder 6 Etappen haben. So, weil oft war es halt, dass man zusammen mit den Männern Zeit fahren oder das konnte kombinieren. Mhm. Und jetzt ist es halt der Rundkurs, was aber auch spannend ist, dass die Männer halt wirklich genau den gleichen Kurs fahren, gleich viele Kilometer. Aber für Marlene wäre es natürlich super gewesen, ein längstes Zeitfahren, wo ihr natürlich entgegenkommt.
Heimat Studebeck, das ist wirklich, das nehme ich mit. Also zusammengefasst kann man sagen, Tour de Suisse von den Frauen startet am Donnerstag bis am Sonntag, sind 4 Etappen, es geht von Anfang an los. Und als Schweizer kann man hoffen auf die Schweizer Fahrerinnen. Da sind ein paar dabei, die sich durchaus entweder im Gesamtklassement oder auch in den einzelnen Etappen durchaus werden können zeigen.
Ja, da können wir uns sicher drauf freuen.
Jetzt, bevor wir auf das Mannenrennen schauen, Jan, du weißt es, in unserem Podcast machen wir immer mal wieder die Rubrik «Die wirklich wichtigen Fragen». Und das hätte ich natürlich jetzt heute auch nicht unterlassen. Ich mache das jetzt einfach mit dir.
Da wir keine anderen Gäste live hier in unserem kleinen Studio haben.
Genau, wir haben das mal mehrere Gäste, aber halt nicht live. Darum, Jan, erste wirklich wichtige Frage. Welches ist die wichtigste Mahlzeit im Tag für dich?
Das ist für mich eine extrem einfache Antwort. Für mich ist wirklich das Morgenessen ist mit absoluter das ist für mich extrem das Wichtigste. Meine Familie könnte das jetzt auch bezeugen, wenn ich nicht richtig Zeit habe oder nicht wirklich etwas rum ist, dann geht meine Laune auch völlig wach ab und ich habe keine Energie. Das Mittagessen brauche ich meistens noch, aber das Nachtessen lasse ich oft einfach fast aus. Das ist für mich völlig unwichtig. Also ich kann so mit leichtem Magenknurren ins Bett, das ist kein Problem.
Und beim Zmorgen ist dann auch wirklich so, also fast wie beim Rennfahrer oder einer Rennfahrerin, also mit Müsli und Pasta und Brot und Gonfi und so weiter.
Passt eher selten, aber ja. Wenn ich so an der Buffet manchmal bin, wo es noch so hart so röst, finde ich es super, ja. Wenn man so wirklich so aufbauen kann, vom klassischen zum Morgen, dann so jetzt Brot über und dann noch irgendwie Rösti oder so Reis in Asien, finde ich
aber,
super.
Aber das ist auch, wenn du wirklich früh raus musst, zum Morgen gibt es?
Ja, also ohne so ein richtig grosses, gutes Müsli versuche ich eigentlich nie aus dem Haus zu gehen.
Zweite wirklich wichtige Frage ist, wann hast du das letzte Mal bis zum ersten Mal gemacht und was war das? Das ist ein bisschen gemein, so aus dem Stegreif, aber vielleicht kommt da gleich etwas zu Sinn. Der Jan überlegt und beißt sich auf den Finger.
Zum ersten Mal?
Ich hatte sonst zum Überbrücken, ja. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich selber heute zum ersten Mal bis zum ersten Mal gemacht habe. Und zwar habe ich eine Katze gerettet, die auf einem Baum ist. So der Klassiker, wo ich immer das Gefühl hatte, das ist so ein Märchen mit dieser Feuerwehr und dieser Katze auf dem Baum. Und die Nachbarn von uns haben ein junges Kätzchen. Neu. Und dann irgendwann ist die Kind so unter dem Baum gestanden und hat dort raufgeschaut. Und ich bin auch schauen. Und dann hat es wirklich... Höllenherzig ausgesehen, fast so ein bisschen wie der Bagheera bei das Dschungelbuch. Weißt du, wenn er dort über den Baum ist und so, hat wirklich spektakulär ausgesehen. Bis wir irgendwann gemerkt haben, das Miezen ist nicht mehr einfach pure Freude, sondern das ist echt noch pure Verzweiflung, weil das arme Büsschen ist nicht mehr schon
angekommen. Sucht irgendwo einen Katzenleiter, oder?
Genau. Und wir haben dann, die wir kennen, wissen, ich habe eine gewisse Grösse, das war schon mal ein Vorteil gewesen. Ich habe dann noch eine Zweidrittleiter geholt. Und eine grosse Kartonschachtel. Und dort drin haben wir dann Futter da. Und dann bin ich auf das Leiterli gestanden, an die Kartonkiste so nah wie möglich an den Ast raufgehauen. Und habe dann so müssen verweilen. Und jetzt, das Tier hat natürlich zuerst ein bisschen Vertrauen gewinnen. Das heißt, ich bin recht lang dort gestanden, mit gestreckten Armen. Und am Schluss ist es aber dann erfolgreich über die Bühne. Und ich habe doch tatsächlich Freude gehabt. Und ich muss sagen, zum ersten Mal eine Katze von einem Baum gerettet, ohne die Feuerwehr müssen lassen zu kommen.
Heldenhaft, aber morgen hast du auch Muskelkater.
Ja, es ist schon jetzt, als ich es da nochmal nachgemacht habe, habe ich schon gemerkt, ich bin froh, kann ich die Arme wieder abnehmen, weil... Ja.
Mir ist das erste Mal in Sinn gekommen, aber es ist überhaupt nicht so heldenhaft. Ja. Und vielleicht hat es zwischendrin auch schon... noch andere erste Mal gegeben, aber das, was mir jetzt in Sinn ist, ich habe im Dezember zusammen mit dem Illustrator und Freund Louis Mörle das erste Mal in meinem Leben wirklich Siebdruck gemacht. Und echt, seit ich im Gymnasium war, hat mich das extrem fasziniert.
Wie funktioniert das? Kannst du es kurz erklären?
Weil ich überhaupt nicht zeichnen. Und das ist echt der Grund, wieso ich zum Fotografieren und Filmen bekomme. Alle meine Freunde und mein Papa sind mega talentiert. Und am Siebdruck habe ich immer das Gefühl gehabt, das könnte so etwas sein, was Nick noch könnte. Weil du tust eigentlich ein Sieb belichten, eigentlich auf eine Art, wie du eigentlich in der Dunkelkammer Fotos belichtest. Und dann tust du so wie mehrere Farben über das Sieb so Das ist so wie mit einem, so weißt du, wie beim Backen, so der, der, wo du so den Schluss der Teig ausnimmst, weißt du, wo so alles wegnimmt, so einen Gummischabber.
Ja.
Du schnell so die Farbe drüber schieben und dann geht es nur durch die feinen Löcher und dann so kannst du schon mehrere Farben übereinander tun. Und wir haben zusammen so unsere Weihnachtskärtchen gemacht. Und ich habe wirklich eine Heidenfreude gehabt, weil ich jetzt endlich irgendwie 20 Jahre später ein Siebtuch machen konnte. Genau. Also eigentlich assistieren, aber ich habe es schon gekauft. Es ist, das Kreative hat der Louis gemacht. Und ich habe dann sozusagen die Handarbeit, also die Serie-Arbeit gemacht. Das ist gefakt, wie verrückt.
Die wirklich wichtige Frage, und jetzt die letzte, ich gebe es zu, habe ich bei also eigentlich sind es zwei. Ich habe KI noch gefragt, weil so klassisch unter dem Namen ich noch so Fragen habe und eben ein paar habe ich im Kopf gehabt, aber ja, item. Meine erste Frage ist, wenn du etwas bei KI willst abfragen, machst du eine Anrede? Also sagst du Hallo oder stellst du einfach die Frage?
Hey, wieso? Oldschool-Mensch, dass ich wirklich dem KI einfach aus dem Weg gehe. Also, ich meine, es ist ja überall.
Aha, nein, du gehst ihm aus
dem Weg. Es ist wirklich schon überall, aber ich habe es noch nie dem irgendetwas gefragt. Weil ich finde so, bevor ich mit Maschinen rede, rede ich lieber mit Leuten.
Ach, spannend. Und das hätte ich auch nie gelustet, zum Ausprobieren.
So Bilder, so, das habe ich mir schon, aber dann weiss ich nicht so, wie ich mich damit befassen müsste. Aber es sind so, wo ich jetzt die Bilder spannend finde, aber echt zum Schauen, was passiert. Mhm. Und wir hier im Filmhaus haben wir mal so einen Song machen. So, aber ich jetzt wirklich so mit so ChatGPT reden oder das etwas fragen.
Gut.
Nein, sorry.
Kein Problem. Aber jetzt gleich noch die Frage, die mir dann KI rausgespäut hat, war, hättest du lieber ein Zimmer voll mit Küssen oder ein Zimmer voll mit Büchern?
Ja, eigentlich hat man ja gerne beides, oder zum
genau, Bücher lesen. Genau, aber das gibt es natürlich jetzt nicht.
Weil zum Beispiel, wenn ich lese, habe ich immer das Problem, sie wie zwei, also ich tue auch gerne so, ich habe nicht so die Readable, ich tue wirklich so Bücher
ja, lesen. Ja, analog.
Analog, und zurzeit habe ich so Dürrematsch, so Spezialbänder, die sind mega schwer, und dann kommt so gleich der Moment, wo man nicht mehr so weiss, wie man es so haben soll. Mhm. Und dann versucht man so mit Küssen. Aber ich wäre, glaube ich, schon eher Bücher.
Ja.
Und weil zu Büchern gehören ja auch so Bücher mit Bildern drin, das habe ich ja extrem gerne. Mhm. Ich habe sehr viel so, und ich habe ein bisschen blättern. Aber lesen tue ich auch gerne.
Gut, das waren die wirklich wichtigen Fragen. Schon wieder ein paar Sachen neu so erfahren. Wunderbar. Jetzt schauen wir...
Also Kai hat dir das als Frage gestellt, ob man lieber ein Zimmer von Küssen hat oder Bücher.
Okay. Aber habe ich es nicht so schlecht gefunden. Ja, also weißt du, so als...
Ja, ja. Nein, aber es ist, wirklich, also, es ist schon noch krass. Das ist echt...
Ja. Ja. Ich habe irgendwie geschrieben, was irgendwie, gib mir irgendwie eine wichtige Alltagsfrage oder irgendwie so. Ja.
So, sorry, ich habe dich mal gebrochen.
Nein, ist schon gut, das muss man manchmal ein bisschen nachhauen, das muss auch Platz haben. Einmal im Bus 33 hat so Zeug immer wieder Platz und das finde ich auch so schön. Jan, Tour de Suisse von den Männern startet am Sonntag, dann, am 15. Juni. Und geht bis zum Sonntag drauf, am 22. Juni, 8 Etappen, 1 Bergzeitfahren zum Schluss. Und auch mit dabei an der Tour de Suisse ist das Team Tudor.
Genau, das ist eigentlich so neben Q36.5, was so ein vielleicht ein halbes Schweizer Team ist, ist das wirkliche Schweizer Team, das vom Raphael Meyer und dem Fabian Cancellara geführt und gegründet ist. Und darum habe ich gedacht, da können wir eigentlich auch, das finde ich sehr spannend, weil sie wirklich so eine Entwicklung machen, von, bis zu so einem grossen Team und der Tour de Suisse starten, am Giro sein. Und darum habe ich gedacht, es ist ein guter Moment, da mal ein bisschen nachzuhaken.
Und wir hören jetzt das Gespräch, das du vorgängig aufgezeichnet hast, mit dem Tudor-Chef,
Raphael Meyer, genau. Raphael Meyer, CEO von Tudor Pro Cycling. Merci, dass du uns da im Vorfeld zu der Tour de Suisse Auskunft gibst. Dir hat ja eigentlich klein, so sagen, bei den Jungen 2018, wenn es mich nicht alles täuscht, mit der Swiss Racing Academy angefangen. wo ja auch so namhafte Fahrer wie der Stefan Bissek oder Mauro Schmidt die Bisse waren und sind dann eigentlich so kontinuierlich gewachsen und grösser geworden, auch zusammen mit euren Fahrern, wie zum Beispiel der Yannis Waza, der ja von Anfang an dabei war und jetzt im Giro das Grand Tour Debüt hat gegeben. Jetzt als erste Frage, das nehme ich wunder, ist das von Anfang an schon so geplant unter Fabian Cancellara oder ist das auch einfach mit dem Wachsen, weißt du, ist so ein bisschen der Masterplan entstanden oder hätte ich von Anfang an das Ziel schon so im Auge gehabt?
Ich glaube, Yannis Waser ist das Gute und vielleicht sogar das beste Beispiel, weil für Yannis Waser war es schwierig, dort mal, wo er noch studiert hat, wir reden da, glaube ich, 2021, 2022 so. Er hat zwar Kia Stagiaire, sie haben ihm versprochen, dass er einen Vertrag bekommt, hat dann aber ja, nach drei anderen Zuzügen bei dem Team leider keinen Vertrag bekommen, ist dann wieder zurück auf Conti-Level gekommen. Und es ist für uns klar, dass es wieder eine Schweizer Struktur braucht, wo zumindest das Pro-Team ist. Und wo wir das ja, haben dürfen machen und so aussieht, dass eine Realität wird auf 2023, ist klar zu sein, dass ein Yannis Waser sicher die Chance überkommt, Profi zu werden, so wie auch übrigens Robin Fradwohl, der letztes Jahr sein Grand Tour Debüt gefeiert hat und auch ein sehr guter Giro an der Seite von Alberto Danesi gezeigt hat. Und deine Frage zu beantworten, ich denke, es ist doch die Intention gewesen, dass man in Schweizer Jugendlichen wieder die Chance und die Vision und Perspektive geben kann, Profi zu werden auf der ganz, ganz grossen Bühne vom Anspruch.
Ja, weil was von aussen eben schon beeindruckend ist, ist ja die Geduld und ich würde fast sagen, Weitsichtigkeit, die das gemacht hat, wirklich immer schon Stück für Stück, eben auch mit einem grossen Teil von der Fahrt zusammen, die Entwicklung durchzumachen. Wie schwierig ist es denn auch, eben mit dem Fokus auf die Schweiz, so das Scouting zu machen, die junge, spannende Schweizer Fahrer zu finden und gleichzeitig eben jetzt die Länge mehr auch mit ausländischen, so ein bisschen bekannteren Namen zu paaren, wie macht man das?
Ja, ich glaube, wir haben schon ganz, ganz früh, wo wir dann angefangen haben, bewiesen, dass die Nachwuchsförderung am Herzen liegt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Fabian, als er 17 war, er musste entscheiden, die Lehrpflicht oder das Angebot von Mappe annimmt. Er hat dann sich, glaube ich, für uns alle glücklicherweise für den Lehrabbruch entschieden. Aber irgendwie ist ja nicht richtig, dass sich ein Junge muss zwischen Bildung und Sport entscheiden. Und darum haben wir auch früher schon mit Scouting im Segment bei der D-League Classic mal, oder bei anderen JC Cancellara Formaten probiert, junge Talente aufzuspüren, das Scouting entsprechend zu betreiben. Wir haben heute mit der Scouting-Datenbank mit Scouting das für spezifisch Schweizer Athleten plus komplementär für internationale Athleten, glaube ich, Instrumente in der Hand und entwickelt, wo wir Scouting machen können auf einem sehr hohen Niveau. Das merken wir auch mit den Resultaten daraus, mit den Talenten, die wir finden. Und ich glaube, wir sind nicht da, um in anderen Teams irgendwelche Talente wegzunehmen, sondern wir sind da, dass wir Talent aufspürt, Talent vielleicht auch Sportarten übergreifend aufspürt. Aber es ist eigentlich nicht ganz einfach, weil wir natürlich nicht die anderen eine Chance geben. Wir wollen auch, dass sie anderen eine Chance geben. Darum haben wir auch gesehen, wir haben eine Datenbank, dass wir das ein bisschen standardisieren können, damit jeder noch die Chance hat, irgendwo ohne Vitamin B angeschaut zu werden. Und dann auch vielleicht eine Rückmeldung bekommt, ob es weitergeht oder vielleicht auch nicht, je nachdem.
Ja, spannend. Und eben, du hast ja auch angesprochen, eben mit dem Schweizer Nachwuchs. Und eben, die sind ja auch wirklich eben ein Schweizer Team mit der Schweizer Leitung. Neben den Schweizer vielen Fahrern hat er ja auch den Servicekurs in der Schweiz. Wie ist denn das? Gibt es da auch weitere Austausch? Und so zum Beispiel auch mit euren Sponsoren, wie zum Beispiel BMC, wo in Grenken sind? Oder ist das etwas, was man sich von außen so ein bisschen romantisch vorstellt?
Nein, es ist absolut nicht Romantik oder nicht nur Romantik. Wir haben von Anfang an gesagt, der Fabian und ich, dass wir ein Schweizer Team wollen, der Fotos bei der Schweizer Autonummer an. Und hört irgendwo bei Universitätspartnerschaften mit Schweizer Universitäten auf und geht durchs Band. Und da sind wir auf gutem Weg, da sind wir am Bauen. Das konkrete Beispiel von dir mit BMC, das ist mehr als nur eine Partnerschaft. Oder mehr als nur ein Sponsoring, das ist wirklich eine Partnerschaft. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Ich kann da nicht in die Details gehen, weil das auch vertraulich ist, aber da arbeiten wir wirklich sehr, sehr eng zusammen miteinander. Auch mit DT Swiss, auch mit ASOS, mit anderen Marken, mit eben Universitäten. Und wenn da wirklich der Schweizer, das Schweizer Aushängeschild vom Sport werden, aber Ich glaube, es hört nicht beim Radsport auf. Ich glaube, wir können auch eine Inspirationsquelle sein für andere Sportarten. Vielleicht auch für die Wirtschaft. Und das merken wir. Wir haben ganz viele Anfragen von Leuten, die Führungen machen bei uns. Und da sind wir auch immer offen. Das machen wir auch fast wöchentlich. Gibt es Führungen bei uns, wow, wo wir den Leuten zeigen, um was es geht, wo wir den Leuten zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen beim Managen von sehr vielen Leuten mit verschiedenen Herkünften. Dezentral. Wir sind nicht zentral leider. Wir sind noch nicht an einer zentralen Hub tätig, wo alle da sind. Wir haben unseren Servicekurs, aber unsere Leute leben verstreut über ganz Europa. Und das ist schon das Ziel gewesen von Anfang an, dass wir mehr werden, weder nur das Ziel mit der Schweizer Lizenz.
Und jetzt mit dem stetigen Wachsen, eben letztes Jahr zuerst mal die Giro gefahren, jetzt das ist sogar schon in die Top 10 gekommen mit dem Store, fahrt das jetzt zuerst mal der Tour de France und ja, überschneiden zu der Tour de Suisse auch noch der Dauphiné. Gibt es jetzt manchmal auch schon so, weißt du, dass man ein bisschen an Grenzen kommt oder merkt, hey, Ressourcen, Personal, Energie, stellen wir das auch nicht so einfach vor, wenn man so muss dort reinwachsen? Wie erlebst du das?
Absolut. Da geht es sicher, wir fachlich oder inhaltlich vom Ablauf her, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Da haben wir auch gute Leute, da haben wir super Mitarbeitende, da haben wir gute Fahrzeuge. Es fällt nicht an, oder? Wenn du nur einen Bus hast und nur einen Lastwagen hast, ja, was machst du denn? Musst du als A-Programm schicken. Sagen wir auch im Radsport, ja, was ist das A-Programm? Der Dauphiné oder Tour de Suisse? Und dort fällt schon an, oder? Also wir haben von Anfang an gewusst, wir brauchen das Setup, dass wir gut arbeiten können. Wir haben quasi drei gleichliche Setups, dreimal den gleichen Lastwagen fast, der eine ist ein bisschen kleiner als die anderen zwei, dreimal den gleichen Bus quasi. Wo man das machen kann und das erlaubt für die Leute, immer auf dem gleichen System zu arbeiten, obwohl es vielleicht mit einer anderen Autonomie ist, wenn man versteht, was ich meine. Mhm. Oder, und wenn man sich immer muss, ich habe gestern mit einem Mitarbeiter ein Gespräch gehabt und gesagt, weißt du, wenn das Kabel im einen Ort am anderen Ort liegt als am anderen, musst du immer überlegen, dann verlierst du wieder Energie zu überlegen und das sind die kleinen Sachen, die man gar nicht sieht von außen. Und ich glaube, das hilft uns, dass wir das Programm, also es ist nicht nur der Dauphiné und der Giro, der Dauphiné und Tour de Suisse, sondern wir fahren noch Tour of Belgium, wir fahren noch 2 Eintagesrennen in Belgien an diesem Wochenende. Also wir sind im Moment, wir reden uns heute, wir reden 10 Tage vor der Tour de Suisse. Und der Ablauf, der ist extrem durchgetaktet und geplant. Wo es dann manchmal vielleicht auch zur Diskussion führt mit dem Veranstalter, ist, wenn es ums Line-up geht. Jawohl, wir werden am ersten mit 7 Schweizer am Start sein, aber der Oberfrado hat seine Rolle im Leadout von Alberto Danese. Also macht Sinn, dass er mit Alberto Danese fährt. In Rolital, man ist mit dem Mathis Rondel an der Tour de Romandie gewesen, hat dort bewiesen, dass er ein guter Rockcaptain kann sein für den Mathis. Also macht es auch Sinn, dass der Rolli mit ihm den Dauphiné fährt. Mhm. Und das sind eigentlich die Entscheidungen, die isoliert betrachtet wenig Sinn machen. Warum fährt der Rolital mit dem Dauphiné lieber und nicht? Und nicht durch das Wissen, aber im Gesamtkontext von einer Mannschaft, vom Team, macht es aber ganz, ganz viel Sinn.
Und jetzt wenn wir gerade bei den Fahrern sind, und du hast das ein bisschen durch das Wissen angesprochen, die hat jetzt auch auf diese Saison, wie das mittlerweile sicher alle Radsportfans wissen, eben hat er ja unseren Lokalmatador Marc Hirschi und den früheren Weltmeister Gilles Alaphilippe im Team. Wie hat sich das so auf die Dynamik oder auf das Team ausgewirkt, wenn so Fahrer dazustossen?
Wir haben mit dem Fabian Cancellara und dem Gilles Alaphilippe 2 Athleten dabei, die viele von unseren heutigen Fahrern als Kind Trainer geschaut haben von denen. Und dürfen heute mit diesen Leuten zusammen arbeiten und von denen auch zu lernen. Und umgekehrt, der Fabian lebt von unseren jungen Athleten und der Julia lebt von unseren jungen Athleten. Dann ist das für die Dynamik, die du ansprichst, glaube ich, ein Geschenk. Weil das ändert die Dynamik. Es gibt, der Julia ist in der Gruppe eine absolute Nummer 1. Das ist unglaublich, der Spirit, den er mir gestern jemandem erzählt hat. Wo wir am Mailand oder immer gefahren sind, es war 5 Grad, es hat geregnet. Wo wir dann stark gefahren sind, 1,5 Stunden. Wir haben nachher Formel 1 geschaut im Bus mit der ganzen Mannschaft. Und der Julien hat angefangen, Witze zu machen und angefangen, alte Geschichten zu erzählen. Und plötzlich hat jeder gelacht und plötzlich ist jeder offen gewesen. Und das hilft in der Dynamik von der Gruppe, um vielleicht meine ich auch, ja, den Fokus ein bisschen vom Rennen wegzunehmen für die Fahrer, die das gerne haben. Und auch der Marc, ist, glaube ich, dass das auch so an die letzte Weltrolle ist, der 5. Eine Inspirationsquelle für viele junge, gerade Schweizer Fahrer, aber auch über die Schweizer raus. Und das ist schon ein wichtiger Schritt gewesen, dass wir so 2 Champions haben können verpflichten und von unserem Projekt überzeugen.
Und jetzt fahren beide ja auch an der Tour de Suisse. Und wenn man so die Etappen anschaut, kann man echt sagen, etwa die Hälfte von den Etappen sind so ein bisschen ihr Beuteschema. Also von dem her nehme ich an, dass dann auch ein bisschen etwas erhofft. Ist das?
Wir müssen immer verstehen, die beiden Herren, Marquis und Julien Alaphilippe, sind aktuell in der Sierra Nevada im Höhentrainingslager. Die kommen relativ sick zurück vor Gipingen für Marc und vor der Tour de Suisse für Julien. Da gehen wir erhoffen. Aber immer. Aber feet on the ground, wir kommen zurück, die kommen zurück aus einer längeren Pause, fahren wieder rein, das braucht wieder ein bisschen Zeit, sich, ja, bitte da auch ein bisschen, ich weiss, Fans, das, die Erwartung, dass wir dann gerade eine Etappe gewinnen, das wäre schön, auch ich bin nicht dagegen, wenn sie das möchten, aber muss dann immer ein bisschen Zeit geben, dass sie auch können wieder ankommen, sich wieder akklimatisieren und dann sich vorbereiten. Aber ja, wir sind sicher optimistisch, was größte Etappe an dieser Tour de Suisse betrifft.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, ja, was die Fahrer und das Team an dieser Tour de Suisse können, ja, fahren, zeigen. Ich habe noch eine ganz eine letzte, noch so abschließende Frage. Spielen die manchmal schon mit dem Gedanken, vielleicht einen Ableger machen vom Tutor-Team für die Frauen? Weil mit dem Marländer Elis, der Noemi und auch den jungen Newcomerinnen wäre ja auch das nationale Potenzial auf der Fahrerinnenseite auf jeden Fall vorhanden. Wie gibt es da Gedankenspiele dazu?
Ja, das ist wahrscheinlich offensichtlich, dass wir, auch wir als Mannschaft sich nicht können mit Augen verschließen. Wir glauben, was die Schweizer Frauen zeigen, ist absolut Weltklasse und absolut bombastisch. Aber da wird ich vor im Verband geben. Der Verband hat da, glaube ich, mit Swiss Cycling die letzten Jahre, wenn nicht sogar die letzten Jahrzehnte, massive Ressourcen investiert, massiv geschafft, für die Frauen diesen Plattformen zu geben, die zu fördern. Wenn ich an Marlene denke und die Projekte im Vorfeld von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, ich meine, das ist schon ganz, ganz grosse Klasse. Und da gebührt im Schweizer Radsportverband wirklich ganz, ganz viel Lob. Was uns betrifft, wir sagen nicht a priori nein, aber nicht im Moment. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir kein Frauenteam machen wollen, sondern schlichtweg, unser Tag ist sonst schon voll. Wir haben ganz, ganz viel noch zu machen bei diesen zwei Mannenteams. Das vergisst man manchmal auch. Wir haben ein Demo-Team, wir haben ein Pro-Team. Da gibt es ganz, ganz viele kleine Sachen, die in den letzten 3 Jahren vielleicht auf die Strecke geblieben sind. Da müssen wir in die Struktur investieren. Und wenn wir dann mal dort so weit sind, dann schauen wir das Thema wieder an. Wir sind überzeugt, dass alle Schweizer Fahrerinnen in guten Mannschaften sind. Das zeigt sich ja auch an den Resultaten, ob das auch eine Linda Zanetti ist, oder ob das eben eine Marlene Rösser ist oder eine Elis Schabi. Und wir wünschen denen alles, alles Gute. Und wir schauen da natürlich gespannt zu, wie sich der Frauenradsport entwickelt. Aber für diese Saison oder für die nächste Saison ist sicher kein Thema bei uns.
Super. Merci vielmals für die Auskunft und Einblicke. Und ich nehme an, wir sehen uns an der Tour de Suisse.
Danke, Föni, und danke für eure Zeit.
Wenn man sieht, wie sich das Tutor-Team wirklich sehr kontinuierlich, langsam, ja, so stetig eigentlich entwickelt hat und wie ihr Fokus wirklich auch immer auf Qualität ist, wie jetzt nicht unbedingt auf Quantität oder auf so schnelle Sachen, dann versteht man, glaube ich, den Schritt mit dem Frauenteam, dass das jetzt vielleicht nicht gerade der erste Schritt ist, aber ich glaube, man kann doch hoffen, dass es in der nahen Zukunft das Schweizer Profiteam auch für die Frauen wird geben. Ja. Das wäre eine gute Entwicklung, wichtige Entwicklung.
Absolut, absolut. Das war das Gespräch mit dem Raphael Meyer, dem Chef vom Team Tudor. Und mir, Jan, bleibt schon auch noch so der Einblick, den er gegeben hat, jetzt zum Beispiel mit den Bussen. Und dass das eben mega Sinn macht, dass das Kabel und das Werkzeug immer bei allen am gleichen Ort ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir noch gar nicht habe überlegt. Dass ja die Mechaniker auch mal da, mal dort. Und dass das eigentlich mega Sinn macht und dort die Effizienz kann steigern. Ja, und wir wissen ja alle, wie unglaublich streng die Mechanikerinnen und Mechaniker arbeiten, aber auch nach den Rennen und wie viel das die zu tun haben mit dem ganzen Unterhalt von der Velo und. Und da macht es eigentlich mega Sinn, aber so haben die mir das noch gar nicht überlegt.
Ja, vor allem, weil es halt eben die ganzen Setups 2 bis 3-fach braucht, weil die Wanderzirkus manchmal eben ganz verstreut gleichzeitig oder überschneidend unterwegs sind. Das ist und auch die Rennen sind manchmal so weit auseinander und gehen wieder weiter, also das ist schon eine riesen
ja, Logistik.
Logistik, genau.
Ja. Mega, mega spannend. Schauen wir jetzt auf die Tour de Suisse von den Männern. Wir haben es vorhin schon angetönt. Die erste Etappe von den Männern am Sonntag ist quasi die letzte Etappe von den Frauen, die Küsnacht.
Genau, das geht eigentlich eins zu eins. Fahren die Männer das Gleiche, was die Frauen am Morgen fahren. So, bei den Frauen geht es halt wirklich nochmal um einen Gesamtsieg. Und bei den Männern ist es spannend, dass eben die wirklich anspruchsvolle der Circuit, ja, auch, es geht bei den Männern auch schon, es geht, man kann es dort nicht unbedingt Tour de Suisse gewinnen, aber es geht darum, das erste Leader-Trikot, das erste Bergpreis-Trikot, beste Jungfahrer, Punkte, also da sind alle voll motiviert. Man kann auch, wenn man kann dort Tour de Suisse theoretisch auch schon verlieren, also es geht wirklich auch auf die Plätze los. Wieder eben mit dem Michelskreuz, wo visuell auch und für die Zuschauer spannend ist. Und dann geht es eigentlich, dann geht es am Montag von Aarau in Schwarzsee. So ein bisschen durch deine Heimat.
Genau, ich bin ein Schwarzenburger und Schwarzenburg wird durch die Suisse zweimal durchfahren. Sie kommen nämlich von Münsingen her auf Schwarzenburg und gehen dann einmal auf das wunderschöne Guggisberg, wo das Guggisörnli ist. Falls ihr noch nie seid, macht das wirklich mal. Das ist mega, mega schön. Und dann wieder runter zurück auf Schwarzenburg und dann Richtung, zu Freiburg. Es geht ja dort nach Schwarzenburg dann runter in Soltbach. Dort ist Zense und Zense ist Kantonsgrenze von Bern auf Freiburg.
Tolle Etappe. Was mich schon ein bisschen schade dünkt, natürlich, ist, dass es, wenn man schon dort ist, nicht noch über den Gurnigel geht. Es wird fast so ein bisschen auf der Hand liegen.
Ja, das stimmt.
Wir können auch dann runter und zum Schwarzsee. Aber es ist halt die zweite Etappe. Und mit so einer Etappe würden dann verschiedenste Fahrer, die halt mehr so die Klassiker-Typen sind, also die bergauf kommen, wenn es nicht gerade ein Riesenpass ist, die nimmt es dann halt so ein bisschen aus der Entscheidung raus, weil das ist schon etwas, was Tour de Suisse immer ausmacht, dass es solche Etappen hat, die hügelig sind und vielleicht in einem Sprint enden und in den ersten Tagen die sich dann auch um das gelbe Trikot kämpfen. Mhm. Und wenn es natürlich am zweiten Tag schon über den Gurnigel geht, dann wäre das halt schon aus.
Ja. Das ist der zweite Tag.
Das ist der zweite Tag. Und dann geht es aber wieder zurück nach Aarau, weil auch die dritte Etappe startet in Aarau. Und von dort geht es eigentlich auf Heide. Das ist so eine hügelige Etappe, die eben für die Klassiker-Spezialisten auch sind oder für Sprinter, die über den Berg kommen. Dann geht es von diesem Heide nach Piurol. Ich hoffe, du das richtig aussprichst. Das ist in Italien. Es geht über einen Splügenpass. Das ist jetzt nicht unbedingt der bekannte Pass, aber ein unglaublich schöner Pass. Der hat fast so viel Tornanti wie der Stelvio. Ist auch schon der Giro drüber, wo es fast geschneit hat.
Stellen wir auch gut vor, ein italienischer Kommentator, oder das Blügenpass.
Las Blüga heisst
es. Grande.
Weil ich fahre es eben meistens von der italienischen Seite auf. Dort ist dann eben, geht die ganze Tour de Suisse, geht auf Italien, es wird hier mit Zoll und allem und der Tourpolizei. Es gibt gewisse, aber sind wir wieder bei der Logistik, gewisse Herausforderungen.
Du musst dort die Idee einpacken und auch du, Sam, nimmst die Idee mit, bitte.
Genau, es wäre wichtig. Und dann geht es von La Punta, das ist am Fuß vom Albula Pass, geht es von La Punta, aber nicht über Albula Pass, sondern über San Bernardino nach Santa Maria. Und dann gehen wir noch von Chur wieder auf Neuhausen am Rheinfall, sind wir auch schon gewesen. Das ist ja der grösste Wasserfall von Europa. Gibt es also für Sam mehrere Möglichkeiten, vor dem Ziel dort zu vierteln oder am nächsten Tag nach dem Start, geht es auch wieder von diesem Rheinfall vorbei.
Er als ehemaliger Triathlet könnte ja eigentlich auch ein Viertel aus dem Rheinfall machen. Einfach nicht zu nahe dort, was gefährlich wird. Aber das könnte auch noch eine Perspektive sein. Also neben der Idee, Sam, auch noch die Badhose einpacken, bitte.
Jogging-Schuhe hat er nämlich dabei, habe ich gehört sagen. Und von diesem neuen Haus am Rheinfall geht es nach Emmetten. Und das ist noch eine spannende Etappe. Über die habe auch abgefahren. Dort geht es über einen Bürgerstock. Und ich habe vorher nur so vom Fernsehen kennt, das war ja auch
die grosse Konferenz, gewesen, ja.
Wo ja während der Tour de Suisse jetzt stattgefunden. Und jetzt geht eben Tour de Suisse über den Bürgerstock. Und das ist wirklich einfach die ganze Hotelanlage ist echt so, ist ein bisschen wie ein Privatberg. Und wir fahren einfach so durch die Hotelanlage so durch. Es ist wirklich noch...
Ah, so?
Ist wirklich noch
cool.
Ich habe wirklich, weißt, vor dem Eingang von dem 5-Sterne-Hotel vorbei und das ist wirklich noch witzig, das finde ich noch witzig. Und dann geht es vom unten vom See dann auf das Emmetten geht es auch noch mal ein bisschen auf. Es ist wirklich noch so eine anspruchsvolle Etappe. Und bis hier hat es echt keine richtigen Bergankünfte gegeben, weil also Schwarzsee ist jetzt nicht wirklich eine Bergankunft, es hat immer wieder eben Etappen, die vor dem Ziel nochmal raufgehen, aber keine so krassen Bergetappen. Und dann kommt eben das Abschlusszeitfahren, das wirklich ein Bergzeitfahren ist. Und wir starten unten am See, bei der Gondobahn, in Beckeriet und dann geht es auf die Stockhütte rauf. Und das ist wirklich stocksteil dort rauf. Und die Straße wird immer schmaler und es ist wirklich so dort fahren. Es ist so mit dem Abbey rauf oder so. Und es geht wirklich einfach die Alp auf. Es sind irgendwie 10 Kilometer und es geht einfach nur rauf und immer steiler. Und es wird wirklich dort wird nochmal einfach neu gemischt und das wird wirklich bis zum letzten Fahrer, wo er nicht oben ist, wird es erst klar sein, wer die Tour de Suisse gewinnen.
Heisst aber auch, es gibt kein flaches Zeitfahren, das jetzt zum Beispiel um einen Stefan Küng könnte passen.
Ja, die zwei Stefan Küng und Stefan Bissegger, die sind das Jahr, werden die auch nicht so, wie Marlene hat das ja auch schon gesagt. Bei den Männern gibt es zwar das Zeitfahren, aber eins, wo man glaubt, das Zeitfahrvelo kann daheim lassen. Und ich glaube, da können wir ja sonst noch beim Stefan selber nachfragen, wie das ist mit dem Bergzeitfahren. Und was er denn so für Ziel hat.
Sorry, Jan. Leider fällt das ja als gutes Zeitfahren, sage ich mal, für mich. Also da wird man sicher keine Zeit fahren, fahren, weil schon Bergzeit fahren, die 1000 Höhenmeter auf 10 Kilometer. Also da würde es keinen Sinn machen, das Zeitfahren zu nehmen. Die Fluchtgruppe zum Planen ist allerdings relativ schwierig, weil es kommt halt mega darauf an, wie die anderen Teams, was die anderen Teams für eine Taktik haben, oder einfach nicht einmal die anderen Teams, sondern wie einfach der allgemeine Rennverlauf ist. Sicher hat es auf dem Papier ein paar Etappen, die könnten spannend sein für eine Spitzengruppe, aber eben, das hängt immer von vielen Faktoren zusammen. Aber ja, es wird sicher Möglichkeiten geben, denke ich. Und sonst halt auch probieren, irgendwo mal reinheben mit einem Sprint oder so. Ja, gell, das ist eigentlich immer das Rennen gewesen, das am meisten fasziniert hat und inspiriert hat. Als Junge ist halt das gewesen, wo am meisten Zugang hatte dazu, auch als Zuschauer. Und nachher zum Zürich können mitfahren. Ich habe dann ziemlich schnell einen von meinen Bubenträumen in Erfüllung bringen. Und zwar mit dem Gold-Trikot, wie sie eigentlich so schön sagen, wo wir 2018 das Teamzeitfahren gewonnen haben, das Frauenfeld. Und dann haben das ein paar Tage da vertragen. Das war mega cool gewesen. Und dann habe ich im gleichen Jahr gerade auch meine erste Tour de Suisse Etappe gewonnen. Und es ist immer etwas Spezielles. Ich habe mittlerweile 3 Etappen gewonnen an der Tour de Suisse. War natürlich, wenn ich mir jetzt als Junge, wo ich bin, schaue, in Zweifeld, M204 ist es, glaube ich, nie hätte können erträumen. Es ist immer noch eigentlich mein Lieblingsrennen, auf das ich mich am meisten freue im Jahr. Gerade wenn das Auto durch die Schweiz geht und die Strasse, auf den Strassen, wo ich normalerweise trainiere. Und dementsprechend ist die Motivation sowieso mega hoch, eben auch wenn jetzt wie das Jahr die Strecke jetzt nicht 100% auf mich zugeschnitten ist.
Spannend zu hören und für uns so als Bus 33 auch spannend. Wir haben den Stefan Küng und seine Entwicklung eigentlich aus nächster Nähe miterlebt, mitverfolgt. Wie er sagt, von Frauenfeld, wo das bei ihm wirklich so auf die grosse Bühne angefangen hat. Ich kann mich auch noch erinnern, dass er mal während der Etappe uns zugerufen hat, im Hopp-Bus 33 oder so. Und dann aber morgen noch unsere, wo wir noch jeden Tag eine tägliche Folge gemacht haben, die auch gelost hat.
Ja, und am Kuderhäuschen dort, bei dieser Langnau-Startwochenende-Etappe, hat er auch mal ganz schön extra in die Kamera rein so zuzwinkert. Das sind so Momente, die vergisst man einfach nicht.
Genau,
und das sagt auch viel über ihn aus, finde ich. Und das, darum, herzliche Grüße.
Herzliche Grüße und ich bin gespannt, ob man nach einem typischen Zeitfahr und dann Fluchtgruppe Küng, dann hat man ja davon geredet, also nicht nur mir, sondern wirklich so international vom Cheesy Küng, weil er dann plötzlich auch dort hat, seine Stärke in das Spiel. Ob es jetzt vielleicht noch zu einem Sprint Küng kommt, er hat ja gesagt, eben, vielleicht kann man da auch nochmal bei einem Sprint mitfahren, weil ja, da kann man sehr gespannt sein, was da von ihm kommt, der Tour de Suisse.
Definitiv. Und wir haben die ganze Folge angefangen mit einem Einspieler von unserem lieben Freund Sam, einem Tourfotograf. Und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt auch noch einen zweiten Einspieler, wo er auf das Mannenrennen schaut.
Genau, wo er kann sagen, auf welche Etappe er sich freut und wo er den Dreirädig Dörf möchte parkiert haben.
Fotolocations beim Mannenrennen wird es auch einige ganz tolle geben. Wie auch beim Frauenrennen fahren wir beim Mannenrennen über das ominöse Michaelskreuz. Wir cruisen auch bei diesen Seen rum. Und ein grosses Highlight für mich, wie auch für den einen oder anderen vom Bus 33 Podcast, ist sicher, wenn wir bei Domis Eltern vor dem Küchenfenster durchfahren. Wie ist das so? Du bist doch aus dieser Schwarzenburger Region, lieber Dominik. Wenn ja, schreib mir doch auch noch ein paar gute Tipps. Auf eine Etappe, die ich mich auch sehr freue, ist die, die uns auf Italien überführt. Ich glaube, da könnte auch noch ein paar ganz schöne Locations haben. In der Anfahrt auf das Santa Maria, also das heisst auf der 5. Etappe La Ponte Santa Maria, wird es auch einen wahnsinnig schönen Aufstieg haben. Wo ich auch sehr viel Freude habe, sind Einzelzeitfahren. Und zwar das, was wir dieses Jahr haben, ist das Bäckeried Richtung Stockhütte. Da gibt es sicher eine Location, die grandios wird sein. Da darf ich leider noch nicht so viel dazu verraten, aber ihr werdet es dann sicher sehen. Und ja, ich glaube, das war so ein bisschen mit den Orten, wo ich mich am meisten drauf freue. Grundsätzlich ist der Weg zum Ziel bei Tour de Suisse auch immer sehr spannend. Es gibt Bäckereien, wo man reingehen kann. Es gibt die eine oder andere Kuh am Wegrand, die sich für ein Foto motivieren lässt. Ich glaube, auch dieses Jahr wird es wieder sehr, sehr schön und auch spannend.
Sam, völlig tiefenentspannt.
Komplett, aber so wie wir ihn kennen. Kleiner Gratistipp, falls euch das interessiert, dass der Sam so macht, dann kann man ihm sicher auch auf Instagram folgen oder auch am Bus 33 natürlich und wir retweeten dann auch retweeten, dass die Posts, die er auch macht, mit den besten Bildern, dass man die auch sieht.
Genau, das ist echt, ich glaube, Sam Buchli-Fotografie. Das findet ihr auf jeden Fall über den Bus.
Also schreibt uns, dann können wir euch da verlinken. Ja, und der Sam hat natürlich mir jetzt auch noch eine Aufgabe mitgegeben. Ich tue mich natürlich sehr gerne bei dir, Sam, noch melden. Mit ein paar Plätzen, die gut könnten funktionieren. Aber eins vorweg, eigentlich egal wo, dass du wirst abdrücken rund um Schwarzenburg und Guckisberg. Es ist einfach traumhaft schön. Und ich hoffe natürlich, das Wetter spielt ein bisschen mit. Das ist natürlich auch immer noch so Einfluss, zumindest was die Landschaft angeht. Sonst kann ja schon auch episch sein, wenn es schifft. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn es schön ist.
Genau, wenn man etwas sieht vom Hintergrund. Genau. Oder so. Also, ich bin auf die Stockhütte schon und habe gedacht, wow, das wird so toll. Und ich dachte, ja, es bleibt so schön, eben, wenn man das Panorama mit See und Bergen auch sieht. Genau. Also der Geheimtipp vom Sam, das wäre schon gut.
Genau. Das Fahrfeld, sonst noch jetzt, abgesehen vom Stefan Küng, wer ist da noch am Start oder wer gehört da zu den Favoriten?
Also zu den Favoriten, also wir sind jetzt eben beim Männerrennen knapp eine Woche vor dran, da kann es schon noch Änderungen geben bei den Teams, aber so das UAE-Team, wo ja einfach wirklich so ein bisschen alles abräumt in der letzten Zeit, mal jetzt vom Giro abgesehen. Mhm. Die sind auch hier durchaus sehr stark vertreten. Sie haben ja letztes Jahr auch gewonnen mit dem Simon Yates im Brüchen, Adam Yates. Die sind ja in zwei verschiedenen Teams.
Simon Yates, der jetzt gerade den Giro gewonnen hat.
Genau. Und jetzt das Mal ist der João Almeida am Start. Er ist letztes Jahr auch sehr stark gewesen, der Tour de Suisse, aber hat dort eher ein bisschen die Helferrolle gehabt. Manchmal nicht so sicher gewesen, wer von beiden der stärker ist. Aber auch in diesem Team ist auch der Jan Christen, der junge Schweizer, der auch unglaublich talentiert ist und der auch sehr vielseitig ist. Er war Radquer-Weltmeister, ist eben auf der Straße sehr stark, ist im Zeitfahren stark. Das ist, glaube ich, jetzt mal so, wo man ein bisschen testen will, wie er so eine Woche mit dem Druck umgeht. Dann Little Trek ist mit Matthias Kielmose, der vor 2 Jahren Tour de Suisse gewonnen hat, auch wieder am Start. Red Bull Bora ist mit dem Alexander Vlasov am Start. Der hat auch schon Tour de Romandie gewonnen. Decathlon AG Désir mit dem Felix Gall, der auch eigentlich so ein Anwärter ist, für den mal wirklich ganz gross etwas zu gewinnen. und Bahrain mit dem Pello Bilbao. Und Ineos bringt den früheren Tour de Suisse und Tour de France-Sieger Geraint Thomas, obwohl ich das Gefühl habe, das ist eher so ein bisschen das Ausfahren bei ihm. Und das hat glücklicherweise auch sehr viele Schweizer am Start. Also neben Stefan Küng, Marc Hirschi, den wir schon gehört haben, ist zum Beispiel auch Jan Christen sein Bruder, der Fabio Christen, der ein bisschen älter ist und bei Q36.5 fährt. Der Mauro Schmid, der für so die Hügel-Etappe sicher Anwärter ist. Der Sylvain Dillier und der Stefan Bissegger, der ja auch schon in Gstaad gewonnen hat. Obwohl ich mir kann vorstellen kann, dass er vielleicht eher wirklich muss halt für Felix Gall fahren muss, wenn der wirklich zu Weg ist. Dass das dort vielleicht eher GC im Vordergrund steht.
Also jetzt wisst ihr eigentlich, wer das da vorne wird mitmischen, was für Schweizer am Start sind. Also wir haben natürlich, die Liste ist nicht ganz abschließend, aber einfach so ein bisschen, dass ihr einen Überblick habt. Ihr seht ein bisschen, wo es durchgeht, wo es gute Fotos gibt. Ich würde sagen, grundsätzlich kann es jetzt einfach losgehen.
Ja, und die Wetteraussichten sehen, soweit wir sie, die Wetteraussichten sind sie gut. Wir haben schon fast gepackt, Samuel.
Aber ja, bei euch. Eben, Mittwoch hast du gesagt, geht's los. Und dann am Donnerstag startet dann durch das Eis von der Frau. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, gibt es noch etwas Spezielles, was du einpackst, Jan?
Ja, es ist noch nicht so ganz sicher, ob wir wirklich einen Bus werden haben oder eher so einen grösseren Kombi. Ich würde aber gerne natürlich mein Velo mitnehmen und ab und zu noch ein bisschen, so eine schöne Region, wo wir sind, auch Velo fahren.
Das ich ist noch so ein bisschen ja das, mehr, wo wir mit dem Bus 33 das erste Mal sind unterwegs. Nein, sind wir auch noch zuerst beim Sam daheim einladen. Und der Sam hat dann sogar noch so Schaumstoffpolsterringe für die Velo einzupacken. Also wir hatten dort fast mehr länger für die Velo einzupacken, als den Koffer zu packen für die 10 Tage.
Ja, er ist halt schon ein Professional.
Ja, darum. Aha, okay, aber das müsst ihr in dem Fall jetzt noch klären.
Ja, es wird sich dann am Mittwoch zeigen, ob das noch Platz hat.
Und es wäre natürlich auch, also du lässt dann natürlich jetzt auch noch eine rechte Bombe platzen. Also wenn der Bus 33 kein Bus mehr ist.
Ja, wenn es nur ein Kombi ist, wäre schon ein bisschen komisch, Kombi 33. Ja.
Wobei, dann könnten wir auch künftig sagen, früher haben wir darum auch noch
einen Bus gehabt.
Ein Bus, also wir, dir, mittlerweile. Ja. Ich bin ja nicht dabei, ich werde es von daheim aus mitverfolgen und freue mich auf alle Posts, die ihr macht. Eben auf Instagram kann man da sicher einen kleinen Einblick überkommen und da freuen wir uns riesig drauf. Ich habe jetzt zum Abschluss, lieber Jan, habe ich keinen Text mitgebracht, sondern ein Quiz. Und das Quiz, es geht jetzt nicht darum, dich als Person zu testen. Es geht jetzt mehr darum, so ein Quiz, wo jetzt die Leute daheim auch ein bisschen miträtseln können. Und im besten Fall vielleicht so eine Info 2 können mitnehmen, wo, wenn man dann am Streckenrand steht und darauf wartet, dass da das Rennen vorbeifährt, auch ein bisschen blöffen so mit so einem einen oder anderen Fachwissen, wo vielleicht jetzt nicht alle auch haben. Es gibt ja immer noch so Anlässe, das kommt ja sehr gut an.
Also muss ich es jetzt beantworten oder Zuschauerinnen und Zuschauer?
Hey, du, Zuhörerinnen?
Du musst schon beantworten.
Also einfach probieren. Okay. Ich tue es natürlich dann auch noch auflösen, dass ihr dann auch die Antwort habt, aber dann können die Leute mitraten. Aber also es ist jetzt nicht einfach da mit dem Glas Wasser machen, das da auf dem Tisch ist.
Ich muss sagen, meine Motivation für die nächste Bus 33 Podcast-Folge wieder Live-Gast mitzunehmen ist unglaublich hoch.
Dass du nicht mehr so im Fokus bist.
Muss Fragen beantworten, ich muss ein Quiz machen am Schluss.
Ja, du kannst ja ein bisschen auf die Suche gehen. Das
können wir schon noch Leute sehen.
Genau. Also, Frage 1 geht um die Tour de Suisse von den Frauen. Und zwar jetzt eben die Ausgaben, die es jetzt in ihrer jüngeren Vergangenheit gegeben hat. Wer ist am meisten in Top 10 gefahren? Also, wer hat am meisten Top 10 Ergebnis eingefahren?
Boah. Es müsste ja jemand sein, der fast möglichst an allen mitgefahren ist.
Ich kann dir sagen, die meiste die Zahl ist 8.
8 Etappe in Top 10, wow, ja. Das ist aber mega stark. Ja. Ich sage jetzt echt Demi Wollering.
Genau.
Mir liegt das Auto falsch mit der Demi.
Genau, Demi Wollering, 8-mal in Top 10 gefahren.
Bei 2 Teilnahmen, wenn ich richtig bin.
Das weiss ich nicht auswendig, wie manchmal das erste dabei war. Sie waren nur 2-mal dabei.
Ich habe das Gefühl, die ersten zwei Jahre ist, glaube ich, das Team gar nicht.
Ja,
wir können es nachschauen, das wäre nochmal
ein Quiz. Können wir nachschauen, genau. Das könnt ihr ein bisschen etwas selber vorbereiten, könnt ihr auch noch, wenn ihr dann gut wollt, anstehen am Streckenrand. Gut, Frage 2. Zuerst noch eine eingeschoben, einfach, wer hat den meisten Etappen an Tour de Suisse von den Männern gewonnen bis jetzt?
Peter Sagan.
Ja. Weißt du schon, wie viel?
Oh, 35.
18.
Nein, das ist der Witz.
18 Etappen. Jetzt ist aber meine Frage, auf Platz 2 sind gerade 3 Schweizer Fahrer. Also insgesamt, über alles gesehen, alle Tour de Suisse. Genau. Welche also der Fahrer Fabian haben die meisten Etappen? Fabian Cancellara, stimmt.
Stefan Küng? Nein. Oder?
Es sind 11 Etappen-Sieg.
Wow.
Fabian Cancellara, stimmt, jetzt fehlen noch 2. Jetzt musst du auch ein bisschen zurück in die Geschichte.
Ja, ja. Wow. Ey, wenn ich gewusst hätte, dass das Quiz kommt, hätte ich mich vielleicht ein bisschen vorbereitet.
Ja, es ist gemein. Nee, aber du bist jetzt... Aber ja, es geht Legende. Der
Beat Breu hat auch nicht so viele Etappen gewonnen, oder?
Nein. Er ist schon weit vor.
Er hat
nicht 11.
Und Hugo Koblet und Köbler.
Die zwei.
Yes.
Tatsächlich.
Ich muss gar nicht so weit denken.
Fabian Cancellara, Hugo Koblet und fertig.
Schon noch krass, wenn wir mit diesen zwei Grossen zusammen.
Genau. Aber auch noch krass, dass nicht der erste, eben der Sagan mit 18, klar, ist schon Sprinter und so weiter. Aber ja, gleich recht eindrücklich. Jetzt zum Abschluss, es gibt einen Fahrer, der hat durch den Swiss 4-mal gewonnen. Und ist damit der Spitze, was die Anzahl von der Toursiege betrifft. Wer hat durch den Swiss 4-mal...
Der Rui Costa?
Nein.
Aber der Rui Costa hat doch auch 4... Nein, der hat nur 3-mal gewonnen.
Wer hat am meisten... Aber ich...
Und dann gibt es noch den Simon Spilak, aber der hat sich glaube ich auch nur 3-mal gewonnen. Wer gibt es noch, was er mehrmals gewonnen hat?
Ja, es ist er ist in den 50er.
Ist er schon in den 50er?
In den 50er Jahren. Ein Italiener, der Name ist, ich würde jetzt erlösen, der Pasquale Fornara.
Wow.
Pasquale Fornara, 4-mal gewonnen durch die Swiss. Er ist 1958 mal zweit geworden bei der Spanien-Rundfahrt und im 53 dritt beim Giro d'Italia. Und sein Vorname, Pasquale, bedeutet so viel wie der an Ostern Geborene. Und das heisst darum, weil er tatsächlich am Ostersonntag 1925 ist auf die Welt gekommen.
So gut.
Schöne Geschichte, oder?
Schöne Geschichte.
Alle, um noch eine super Quellangabe machen, alle Angaben sind von procyclingstats.com. Ja?
Ja, also... Jetzt habe ich noch
etwas gelernt. Du siehst so aus, als
wenn ich etwas sagen. Ich bin nicht sicher, ich müsste jetzt schnell nachschauen. Aber ich habe erst irgendwo gehört, dass Primus Roglic, das sind von Primus, dass es irgendwie kommt, so wie der Gefallene.
Ah.
Was ja auch, als wenn man weiss, wie viele Rennen er schon.
Ja, das wäre auch noch eine schöne Zweideutigkeit. Bei Jan und Dominik gibt es, glaube ich, keine tiefgründige. Oder schon. Gibt es bei dir irgendeinen Hängergrund?
Nein, aber es gibt natürlich den Jan Janssen. Das finde ich auch nicht. Ich habe das Kind schon super gefunden. Es hat einen Rennfahrer gegeben, der Jan Janssen heisst.
Auch wirklich ein grosses Kompliment den Eltern von Jan Janssen. Man sollte ja bei Namensgebung ein bisschen mehr Humor beweisen. Das wäre schön. Gut, wir sind wieder abgedriftet, aber das soll so sein. Viel mehr gibt es aber nicht mehr zu sagen, glaube ich. Ausser einfach allen, die beteiligt sind, ganz schöne, tolle Tour de Suisse. Habt Sorge zueinander und geniessen es und hoffen wir auf ein spannendes Rennen.
Ja, und auch die, eben, die ein bisschen Social Media verfolgen, schaut ein bisschen beim Bus 33 vorbei. Wir tun immer wieder kleine Highlights oder Insights von der Tour de Suisse durch den Tag. Ob es vom Dreirädli-Töff ist oder vom Start oder vom Ziel. Teilen mit euch. Und ich freue mich schon auf eine nächste Folge, wo wir dann hoffentlich wieder einen Gast dabei haben.
Wobei, du hast das super gemacht. Du bist ein grossartiger Gast gewesen. Habt Sorge. Ciao zusammen.